Vielen Dank euch. Ihr habt schon einen Fan. Kommt zu euch vor. Ja, wer mich kennt, weiß, dass ich Geschichten liebe und deswegen habe ich euch für heute mal eine Geschichte mal wieder mitgebracht. Eine Legende von einem großen, starken Mann. Dieser Mann ist groß und stark, sieht man daran, dass die anderen alle kleiner sind, und stark sieht man an den Muckis, an den Armen. Ein großer, starker Mann, und je nachdem, welche Quelle man liest, heißt er Reprobus oder nur Probus. Und dieser Riese hat viel Kraft und überlegt sich, was soll er mit dieser Kraft anfangen? Was soll er mit seinem Leben eigentlich machen? Und er denkt nach und sagt sich eines Tages, ich habe eine Idee. Ich will mit meiner Kraft und meinem Leben nur dem stärksten und mächtigsten Herrn in dieser Welt dienen. Nur der mächtigste Herrscher, dem will ich folgen, für den will ich da sein. Sich umgeguckt, hat er keinen gefunden. Er hat gesagt, ich muss mich auf den Weg machen, den mächtigsten und stärksten Herrn und König zu finden. Nach 3 Tagen kommt er in eine große Stadt. Und er haut jemanden an und sagt, wer ist eigentlich der Chef hier? Und dann sagen die, oh, diese Stadt gehört einem großen und mächtigen König. Und Probus sagt, wenn er der Mächtigste ist, dann will ich ihm dienen. Und so geht der Riese Probus an den Hof des Königs und tritt in dessen Dienst ein. Eines Tages kommt, wie es damals so üblich war, ein reisender Sänger an den Hof. Und er singt ein paar Lieder und der König freut sich. Und irgendwann singt dieser Sänger ein Lied über den Teufel. Und der König erschrickt und wird ganz bleich. In dem Augenblick erkennt Probus, der König hat Angst vor diesem Teufel. Also muss der Teufel ja noch viel, viel mächtiger sein als der König. Und deswegen sagt der König, es war schön bei dir, aber es gibt einen, der ist mächtiger als du und ich will nur dem Allermächtigsten dienen. Und dann macht er sich auf den Weg und sucht den Teufel. Nach einigen Monaten trifft Probus in der Wildnis eine finstere und furchterregende Gestalt. Und diese Gestalt spricht Probus an und sagt, wo willst du hin? Und Probus antwortet, ich suche den Teufel, weil ich will ja nur dem Mächtigsten dienen. Und der Teufel, der soll mächtiger und stärker sein als alle Herrscher und Könige und Kaiser dieser Welt. Die Gestalt sagt, dann hast du mich gefunden. Komm mit. Und Probus folgt dem Teufel und tritt in seine Dienste. Sie wandern durch die Gegend und sie wandern durchs Gebirge. Und eines Tages gelangen sie so einem Hügel hoch. Und auf diesem Hügel steht ein Kreuz. Da erschrickt der Teufel und sagt, da gehen wir nicht hin, wir gehen lieber außen rum. Und sagt Probus, halt Augenblick, was ist hier los? Der Teufel zittert ein bisschen und sagt, dieses Kreuz ist ein Zeichen für Jesus Christus. Und wieder hatte Probus verstanden, wenn der Teufel Angst hat vor diesem Jesus Christus, dann ist Jesus Christus stärker als der Teufel. Und dann kann er nicht mehr dem Teufel dienen, weil er will ja dem Stärksten und Mächtigsten dienen. Also sagt der Teufel, mach's gut, ich muss jetzt diesen Jesus Christus suchen. Und er macht sich wieder auf die Suche und sucht, bis er eines Tages auf einen Einsiedlermönch trifft, der an Jesus glaubt. Und im Gespräch bestätigt dieser Mönch Probus, dass Jesus Christus alle Gewalt im Himmel und auf Erden hat. Und dass er der König der Welt, des Weltalls, des Universums, von allem ist. Und Probus sagt, wo finde ich den jetzt? Da sagt der Mönch, pass auf, geh an den Fluss am Ende der Wüste. Diene den Menschen dort. Hilf den Menschen, die es nicht schaffen, diesen Fluss alleine zu überqueren. Du bist stark. Trage sie. Hilf ihnen. Und wenn du das tust, dann kann es gut sein, dass dir eines Tages Jesus Christus begegnet. Und Probus sagt, na gut, was soll ich sonst machen? Immer durch die Gegend laufen, ist auch doof. Setze ich mich halt hin und warte, ob Jesus Christus vorbeikommt. Und Probus hilft den Menschen. Er trägt sie über den Fluss, ist für sie da, die Menschen vertrauen ihm und Probus baut sich eine Hütte. Eines Nachts, mitten in der Nacht, hört er eine Stimme. Bitte trage mich hinüber auf die andere Seite. Und Probus geht nach draußen und er sieht ein Kind. Er wundert sich zwar, was macht ein Kind mitten in der Nacht allein und will über den Fluss, aber was soll's, es war nun mal sein Job, seine Aufgabe, er trägt Leute über den Fluss, also trägt er auch das Kind über den Fluss. Und als er mit diesem Kind in den Fluss steigt und durch das Wasser wartet, da geschieht etwas Seltsames. Dieses Kind wird mit jedem Schritt schwerer. Und er, der schon so oft durch diesen Fluss gegangen ist, muss plötzlich kämpfen. Und Probus gibt sich alle Mühe. Einmal drückt ihn das Kind sogar unter Wasser. Doch endlich erreichen sie das andere Ufer. Probus ist fix und fertig. Kind, sagt er, ich hatte echt Angst. Du bist so schwer geworden, dass ich gedacht habe, ich habe die ganze Welt auf meinen Schultern. Dann guckt dieses Kind ihn ernst an. Probus, du hast nicht nur die Welt getragen, sondern den Herrn der Welt. Ich bin Jesus Christus, den du gesucht hast. Du hast Christus getragen, den Herrn der Welt. Deswegen sollst du von jetzt an Christophorus heißen. Das bedeutet Christusträger. Und da strahlte der Riese auf. Er hatte sein Lebensziel erreicht. Er hatte den mächtigsten Herrn der Welt getragen. Von nun an wollte er mit allem, mit Leib und Seele, mit Haut und Haaren, diesem Jesus Christus dienen. Und als Christusträger, als Christophorus, will er diesen Christus und seine Botschaft in sich, aber auch in diese Welt hinaustragen. Es ist die Legende von Christophorus, wie es sie in vielen Variationen und mit anderen Abwandlungen gibt. Es ist eine nette Geschichte, es ist eine Legende, von der man ausgeht, dass sie nie so wirklich geschehen ist. Aber es ist auch eine Geschichte, die uns etwas sagen möchte. Martin Luther, unser deutscher Reformator, hat dazu gesagt, du sollst wissen, dass Christoph, also Christophorus, nicht eine Person ist, sondern ein Ebenbild aller Christen. Es ist nicht einer, der das mal gemacht hat und dann ist gut, sondern so sollen wir sein. Die Geschichte will nicht eine Historie sein, also etwas, was lange mal passiert ist, sondern sie will das christliche Leben vor Augen malen. So sollen wir als Christen sein und leben. Und deswegen fragt diese Legende jeden Christen, wer ist der Mächtigste? Wem dienst du? Wer oder was bestimmt dein Leben? Ist es dieser Jesus Christus? Dienst du ihm? Trägst du ihn in dir und trägst du ihn zu den Menschen? Und diese Geschichte passt gut zu Matthäus 8. Letzte Woche habe ich darauf hingewiesen, wie Matthäus in Matthäus 8 und 9 die Macht und die Autorität von Jesus aufzeigt. Und lest einfach mal die letzten Verse von Matthäus 7, dann Kapitel 8 und dann in Kapitel 9 hinein und fragt euch dabei, wo entdecke ich das Wort Macht oder Vollmacht? Wo und wie zeigt Jesus seine Macht und Autorität? Und wie reagieren die Menschen darauf? Und darum geht es auch in unserem heutigen Predigttext. Fangen wir mal an mit Matthäus 8, 14 und 15. Heißt es, und Jesus kam in das Haus des Petrus und sah, dass dessen Schwiegermutter zu Bett lag und hatte das Fieber. Da berührte er ihre Hand und das Fieber verließ sie und sie stand auf und diente ihm. Hier zeigt Jesus seine Macht über die Krankheit an der Schwiegermutter des Petrus. Die Frau hat Fieber. Ganz ehrlich, also Fieber finde ich ekelhaft. Ja? Du verlierst alle Lebenskraft und alle Lebenslust. Du liegst in der Regel im Bett, schwitzt und fühlst dich beschissen. Das ist Fieber. Es ist einfach schrecklich. Und Jesus ist stärker als das Fieber. Er kommt, er berührt sie und diese Berührung vertreibt das Fieber. Und der Schwiegermutter? Manchmal würde ich ja gern wissen, wie sie heißt, aber es steht nicht da. Die Schwiegermutter ist wieder fit. Ihr geht's wieder gut. Sie steht auf und sie kann sich des Lebens freuen. Aber was macht sie? Was macht sie, nachdem sie vom Fieber geheilt ist? Dann heißt es hier so schön, sie stand auf und sie diente ihm. Das heißt, sie erlebt die Macht von Jesus, erkennt diese an und als Folge dient sie ihm. Das Wort, was hier steht, wird auch verwendet, wenn Menschen in die Nachfolge treten. Das heißt, wie Christophorus stellt sie ihr Leben in den Dienst von Jesus. Und das ist die angemessene Reaktion, wenn Menschen erkennen, wer dieser Jesus Christus ist. Der Mächtigste der Welt. Sie dienen ihm und sie folgen ihm nach. Und in diesen Versen wird die Schwiegermutter als Beispiel für viele angeführt, die Jesus als Messias, als Retter, als Befreier, als Heiler und als Autorität erleben. Denn es geht danach weiter. Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund. Auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht: Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheiten hat er getragen. Und Matthäus stellt hier den Bezug ins Alte Testament zu Jesaja her. Und er sagt: Guckt hin, guckt genau hin. Dieser Jesus Christus ist der König, den Gott uns versprochen hat, den er schicken will, um sein Reich aufzurichten. Dieser Jesus ist die stärkste Macht in dieser Welt, auch wenn man es nicht immer gleich sieht, wie ein Christus in einem kleinen Kind. Und deswegen, weil er die stärkste Macht ist, gebührt ihm alle Ehre. Deswegen sollen wir ihm mit Leib und Seele folgen. Deswegen, weil er die stärkste Macht ist, soll ihm unser Leben gehören. Christophorus lässt grüßen. Und so reagieren manche Menschen auch auf Jesus. Zwei von ihnen lesen wir in den nächsten Versen. Ja, das mag er wieder nicht. Doch, jetzt. Als aber Jesus die Menge um sich sah, befahl er, hinüber ans andere Ufer zu fahren. Und es trat ein Schriftgelehrter herzu und sprach zu ihm: Meister, ich will dir folgen, wohin du gehst. Da ist jemand, der ist von Jesus beeindruckt, von seiner Macht. Und er sagt: Ja, ich will das auch, ich will dir folgen. Und Jesus sagt zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und dann kommt noch einer. Ein anderer aber, einer seiner Jünger, sprach zu ihm, zu einer, der auch folgen will: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus spricht zu ihm: Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Uff. Diese Verse werfen Fragen auf. Warum reagiert Jesus auf die beiden, die doch so ein gutes Anliegen haben? Dürfen Christen keine Häuser und keine Wohnungen besitzen? Dürfen sie nicht einmal die Beerdigung ihrer Eltern besuchen? Jesus, was soll das? Und wenn man sich dann auf die Suche macht und ein bisschen nachliest und forscht, dann beschleicht einen als Klaus so ein ganz komisches Gefühl. Weil man hat den Eindruck, dass alle, die darüber was schreiben, damit beschäftigt sind, den Anspruch, den Jesus hier stellt, niederzubügeln und zu sagen: Ach, so schlimm ist es doch nicht. Er meint es doch gar nicht so. Und wir finden schon irgendeinen Weg drumrum. Und dann bleibt von dieser Konsequenz und Radikalität wenig übrig. Und am Ende ist es dann so, dass jeder weiter so leben kann, wie er will, weil der liebe Herr Jesus ja nur das Beste für uns will. Aber das kann es nicht sein. Und gleichzeitig bleibt die Frage, was meint er denn jetzt? Wie verstehe ich das denn richtig? Weil wenn ich hingucke, muss ich sagen, Jesus kam in das Haus von Petrus. Der Petrus hat ein Haus. Er durfte es anscheinend auch behalten. Und viele andere in der Bibel auch. Wobei Petrus nicht so oft daheim war. Aber immerhin, er hatte eins. Also von daher muss man sagen, und andere kümmern sich doch auch um ihre Verwandten. Jesus, was ist die Botschaft dahinter? Was willst du sagen? Und ich glaube, das Erste, was Jesus sagen will, liebe Freunde, es kann etwas kosten, mir zu folgen. Es ist nicht immer leicht, mit mir unterwegs zu sein. Und er macht es den Menschen auch nicht leicht, ihnen zu folgen, sondern er fordert sie heraus. Und Jesus zeigt sich hier nicht als der Kuschelgott, bei dem ich mich immer geborgen und gut aufgehoben fühle, der mir mein Leben leichter macht, alle Probleme wegnimmt und alle Konflikte löst. Und Jesus lockt die auch nicht in die Nachfolge, so nach dem Motto, put, put, schau, was ich hier Schönes für euch habe, kommt mal, folgt mir nach, dann geht's euch gut. Er verkündet kein Wohlstandsevangelium. Er macht die Hürde hoch, ihm zu folgen. Und auch das ist eine Seite von Jesus. Er macht keine Wahlversprechen, dass wir sagen, oh, du bist so toll, jetzt wählen wir dich zum Herrn der Welt. Jesus sagt, ihr braucht mich gar nicht wählen, ich bin's schon. Ich bin der Herr der Welt. Und mein Wort zählt. Ich bin der, dem alle Macht gegeben ist. Und deswegen folgt mir nach. Warum entscheiden sich den Menschen in Nordkorea, Jesus zu folgen? Warum werden Muslime in arabischen Ländern Christen? Weil sie sich Vorteile für ihr Leben erhoffen? Ganz bestimmt nicht. Sie folgen ihm, weil sie dem auferstandenen Christus begegnet sind, der den Tod besiegt hat. Und weil sie sagen, du bist der Mächtigste, du bist der Herr der Welt. Sie folgen ihm, weil sie erkannt haben, dass dieser Jesus Gott ist, der diesen Planeten besucht hat, weil er der Weltenherrscher ist und der trotzdem klein wird wie ein Kind, weil er uns Menschen liebt. Und deswegen folgen ihm Menschen, auch wenn es ihnen Nachteile bringt, wenn sie teilweise sogar ihr Leben riskieren. Viele lassen ihren Besitz zurück oder müssen ihre Familie verlassen oder werden ausgestoßen. Um Jesu willen. Nicht, weil sie sich irgendwelche Vorteile davon versprechen. Und ich glaube, damit hinterfragt dieser Jesus auch uns. Und er fragt uns, was darf es sich denn kosten, mir zu folgen, mir zu dienen? Darf ich denn wirklich der Herr deines Lebens sein? Und folgst du mir nur, solange es dir etwas bringt und du etwas davon hast? Das ist die Frage unserer Zeit. Was bringt es mir? Und Jesus sagt, darum geht es nicht. Darf ich der Herr deines Lebens sein? In Klammern, das bringt dir natürlich auch was. Aber es ist nicht das Entscheidende. Und kann es sein, dass wir Christen in der reichen westlichen Welt immer wieder vergessen, wem wir folgen und warum? Und sind wir deswegen manchmal so bieder und langweilig und spießig, das mal deutlich zu sagen, weil wir das vergessen haben? Und finden deswegen viele Menschen uns Christen manchmal so öd und sagen, warum soll ich das machen? Wenn dieser Jesus nur noch so ein Tupfen ist auf dem Leben? Ich glaube, es muss uns bewusst sein, wie wir hier leben in Deutschland, ist die Ausnahme. Christen zu allen Zeiten und an vielen Orten haben es anders erlebt und erleben es anders. Und ganz ehrlich, auch bei uns kann sich das schnell ändern. Es ist noch nicht lange her, da haben Christen im Osten Deutschlands sind drangsaliert worden und haben Nachteile in Kauf nehmen müssen, von denen können sie uns erzählen, wir können es gar nicht verstehen. Wir hatten im Basiskurs eine Frau, die hat uns das erzählt, wie das damals war in der DDR für sie als Christin. Da sitzen wir daneben und uns bleibt nur der Mund offen stehen. Und Jesus sagt, lasst euch doch davon nicht abhalten. Es geht um die Wahrheit, es geht um den, der Mächtigste ist. Und er fordert auch uns heraus, ihm zu dienen und zu folgen. Auch wenn der Preis vielleicht nicht so hoch ist, den wir zahlen müssen. Aber er bedeutet immer auch Verzicht. Und in diesem Text spricht Jesus zwei Gebiete an, die uns oft heilig sind. Besitz und Beziehungen. Die sind uns heilig. Und dadurch werden sie uns oft wichtiger als Christus und kriegen mehr Macht in unserem Leben. Für den Besitz nennt Jesus hier stellvertretend den Wohnraum. Und er sagt, die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und für die Beziehungen gibt es als Beispiel die Eltern. Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Und Jesus geht es darum, dass er sagt, beides, Besitz und Beziehungen, können uns gefangen nehmen. Sie können sich zwischen Christus und uns stellen. Und Jesus stellt hier eine Machtfrage, die ist nicht angenehm. Er fragt, wer hat Macht über dich? Und wenn du etwas nicht loslassen oder auf es verzichten kannst, beherrscht es dich und du dienst ihm. Und Haus und Eltern sind nur Beispiele. Es können ganz andere Dinge sein. Deswegen hat Jesus auch nicht von jedem diese Sachen verlangt. Sondern es geht um die Grundsatzfrage. Und er fragt, was beherrscht dich? Und manchmal, nicht immer und nicht jeder, da müssen wir uns entscheiden. Und wisst ihr, ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Diese Frage, was ist mir jetzt wichtiger? Jesus und seinen Weg zu gehen oder anderes? Und das sind keine leichten Entscheidungen. Das sind auch keine Entscheidungen, die man leichtfertig treffen kann und sollte. Aber ich kenne das. Ich sehe das heute noch, als Jesus mich berufen hat, nach Marburg zu gehen und theologische Ausbildung zu machen. Und ich sehe mich heute noch im Büro meines Chefs stehen, als noch nicht 20-Jähriger, wo ich meine Ausbildung zum Bankkaufmann nach dem Abitur gemacht habe. Und der Vorstandsvorsitzende dieser kleinen Genossenschaftsbank war nicht groß, aber er hat mich gefragt, weil ich ihm gesagt habe, ich werde jetzt nach Marburg gehen und Theologie studieren. Hat er gesagt, was können wir tun, damit du bleibst? Und dann hat er ein paar Möglichkeiten genannt, angefangen vom Gehalt bis hin zu Weiterstudium, bis hin zu einer Position, die er mir versprochen hätte. Merkt ihr, das ist Besitz, Titel, Wichtigkeit. Es ist mir verdammt schwer gefallen, weil ich diesen Typ auch noch mochte. Das sind die Beziehungen, weil er ein guter Chef war. Und dann zu sagen, nein, sie können nichts tun. Das ist mein Weg, den Jesus mit mir geht. Und ich habe gekündigt. Und meine Eltern waren alles andere als begeistert. Die haben schon meine Karriere gesehen. Eltern wollen immer, dass es ihren Kindern gut geht. Dass sie abgesichert sind. Und die konnten das überhaupt nicht nachvollziehen. Aus ihrer Sicht habe ich mein Leben weggeworfen. Die Chancen, die vor mir standen. Ja, wenn ich wenigstens Pfarrer geworden wäre in der Landeskirche, hätte ich wenigstens eine Pension gehabt. Aber so als Pastor in so einer komischen Bewegung. Unsere Beziehung hat ernsthaft jahrelang darunter gelitten. Und das ist mir schwer gefallen. Steht ja auch in der Bibel, du sollst Vater und Mutter ehren. Aber ich bin der Herr, dein Gott, steht vorher. Es ist mir nicht leicht gefallen, nein. Und es hat wehgetan. Und doch würde ich immer noch sagen, es war richtig, weil es um Jesus ging. Und wie gesagt, nicht jeder muss genau diese Entscheidungen treffen. Aber ich glaube, dass jeder mal vor Entscheidungen stehen wird, wo Jesus etwas von ihm will und er sich überlegen muss, gehe ich das oder gehe ich den angenehmen und bequemen Weg? Und jeder, betont Jesus hier, deswegen stehen diese Geschichten hier, sollte bereit sein, diesen Weg zu gehen. Und manchmal fragt Jesus dann einfach, wer hat denn die Macht über dein Leben? Wer? Und kannst du auf Besitz um meinetwillen verzichten, fragt Jesus. Könntest du auf deine Wohnung, die du so liebevoll eingerichtet hast, verzichten? Kannst du auf dein Smartphone verzichten, ohne dem du dich von der Welt abgeschnitten fühlst? Auf dein Auto und du müsstest plötzlich öffentliche Verkehrsmittel nehmen? Auf deinen Urlaub, wo du sagst, jetzt lasse ich es mir mal so richtig gut gehen? Könntest du darauf verzichten? Das steht uns doch zu, oder? Das habe ich mir doch verdient. Und ganz oft gönnt Jesus dir das auch. Aber es könnte sein, dass er mal fragt, bist du jetzt bereit, darauf zu verzichten? Weil Jesus hatte nichts davon. Und Paulus übrigens auch nicht. Oder Jesus fragt, bist du bereit, dir wichtige Menschen einmal hinten anzustellen? Bist du bereit, mal auf eine Familienfeier zu verzichten, weil Jesus dich anderswo braucht? Bist du bereit, einen Chef zu enttäuschen, weil deine Karriere nicht das Wichtigste in deinem Leben ist? Bist du bereit, dich von einem Umfeld zu verabschieden, das du magst und in dem du dich wohlfühlst, weil Jesus dich an einem anderen Ort haben will? Das sind nur Beispiele. Und ich weiß nicht, welche Frage Jesus dir irgendwann mal stellt. Aber sie zeigen, wohin die Reise führen kann, wenn man Jesus folgt. Und das zu verschweigen, wäre fahrlässig. Das ist so ähnlich, wie wenn man jemand was unterschreiben lässt und nachher sagt, Age-Page, das Kleingedruckte hast du nicht gelesen. Das gehört auch zum Glauben. Und das ist das, was Glauben auch spannend macht. Und ganz ehrlich, Jesus fordert ja nichts von uns, was er nicht selber gemacht hat. Er ist ja diesen Weg selber gegangen. Er hat die Wohnung im Himmel, seinen Besitz verlassen. All die Schönheit, die er hatte, und wurde ein kleines Kind in einer Krippe. Und er hat die Macht, die er hatte von Gott, nicht dazu benutzt, um sich einen Palast zu bauen, sondern zog als armer Wanderprediger durch die Gegend. Und er hat seinen Vater im Himmel zurückgelassen. Und er hat auch seine Familie hier auf dieser Welt, die er sicherlich als Sohn, seine Mutter, seine Geschwister geliebt hat, verlassen, wurde von ihnen für verrückt erklärt und hing letztlich an einem Holzkreuz. Ob ihm das schwer gefallen ist? Ja, schon. Glaubt ihr, Jesus ist das alles so locker flockig gelaufen und hat ein bisschen geschnippt und dann war es wieder gut? Das hat ihm das Herz zerrissen. Aber er hat es für uns getan, für dich und für mich. Er trug unsere Schuld, unsere Schwachheit. Er, der Herr der Welt, verzichtete auf Reichtum, verzichtete auf einen Palast, wählte das Kreuz. Er, der Herr der Welt. Reicht das, um ihm zu folgen, wo immer er hingeht? Christophorus hat es gereicht. Er hat sein Leben nicht für Zweitrangiges vergeuden wollen, sondern er wollte dem mächtigsten Herrscher dienen, weil Jesus genug ist. Mehr gibt es nicht in dieser Welt, auch wenn uns andere anderes versprechen. Und deswegen singen wir das Lied jetzt nochmal. Jesus is enough. Und guckt mal hin, was ihr singt, oder lasst es einfach auf euch wirken.